Ja, wir kommen jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt für heute, Nummer 11, Vorbereitung der ASAF-Sitzung. Wir haben in der Tat eine relativ dichte Liste an Themen da am 25. und 26. März, 8 Stück. Haben das ja, denke ich, auch schon jetzt relativ ausführlich, soweit wir die Unterlagen jetzt bis Redaktionsschluss schon hatten, auch in der Unterlage schon zusammengetragen. Also da erstmal vielen Dank an die lieben Kollegen und Kolleginnen. Das ist, glaube ich, relativ ausführlich und wieder gut zusammengetragen. Es hat eine sehr gute Grundlage für mich und für uns, da nochmal einen Überblick zu haben. Ich würde jetzt vielleicht mit Blick auf die Zeit mal so ein bisschen priorisieren, wo wir jetzt wie konkret auf das Sprechen kommen sollten. Ich habe natürlich für mich jetzt so ein paar Themen im Kopf, wo ich glaube, dass wir schon ganz gut sprechfähig sind und ein, zwei, wo ich vielleicht eher auch noch mal ein bisschen was hören würde. Also wir haben Swapper, ja, wie die schöne Abkürzung ist, natürlich wieder auf dem Zettel. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wie viel wir da jetzt aktuell neu beantragen können. Da geht es ja dann auch im Zweifel schon wieder um die Folgewirkung, also um die Amendments, die wie gerade besprochen, ne, Folgeänderungen an dem noch gar nicht mal existenten IFRS 19. Das geht also schon mal relativ weitreichend im Zweifel auch in die Zukunft schon rein. Das ist jetzt, also ich gehe gerade mal kurz durch, aber wenn ihr mögt, dann könnt ihr sagen, wenn ihr noch zu einem bestimmten Thema Gesprächsbedarf habt. Rate Regulation haben wir nun sehr ausführlich auch schon besprochen, ist relativ industriespezifisch. Den Peer-to-Peer, da sind wir eben gerade schon dran vorbeigekommen und da ist die Quintessenz genau, dass das eigentlich die Hot Top ist, genau die beiden anderen, in Anführungszeichen, oder zwei der anderen Themen, die jetzt noch gar nicht so im Fokus standen. Ja, dann haben wir, was haben wir noch Schönes? FICE haben wir natürlich noch, ist klar. Das haben wir jetzt im Prinzip schon abgearbeitet. Dann gibt es von EFAG noch dieses Project on Variable Considerations. Das ist eine Info-Session. Da fühle ich mich so, dass ich mehr weiß, eigentlich wissen will zu dem Projekt. Und den Peer zu IFRS 15 haben wir auch noch. So, und hier, Amendments, Classification Measurement von Financial Institutions natürlich auch noch. Ich würde jetzt so von der Reihenfolge, ich würde mal vorschlagen, ich würde jetzt mal anfangen mit den Climate-Related and Other Uncertainties, all die, weil wir A, da die Unterlage noch nicht hatten, B, Karte das vorbereitet hat und C, wir das beim letzten Mal, als wir es besprechen wollten, schon nicht besprochen haben. Und insofern ist da jetzt zumindest wäre jetzt meine Lernkurve da am größten. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir damit mal starten und gucken aber nochmal in die Runde. Habt ihr jetzt zu einem der Themen besonderen Gesprächsbedarf, dann könnt ihr euch schon mal anmelden. Zu einem der anderen.
Vielleicht nur eine Frage zu dem Peer-IFRS 15. Ja, ich habe mir das durchgelesen oder versucht nachzuvollziehen, was jetzt das Board sozusagen sich was jetzt wieder zur Seite gelegt haben. Und hat mich ganz rausgewiesen. Wir hatten ja da als letzten Punkt diese Interaktion mit anderen Standards. Ja, und da war ja auch das Thema mit dem Purchase Price Accounting mit dem Deferred Revenue Haircut. Ich habe jetzt nicht verstanden, ehrlicherweise aus der Unterlage hat sich das Board damit befasst und gesagt, da machen sie nichts oder steht es noch auf der Agenda für eine kommende Sitzung?
Damit hat sich der Bund noch nicht beschäftigt.
Aber es beschäftigt sich noch damit.
Jetzt auch nicht im März, sondern dann in der
Dann, okay. Also bei ein paar Dingen, da haben Sie ja gesagt, haben wir uns angeguckt, machen wir nichts. Ja, genau. Aber das ist zumindest noch nicht weg.
Nee,
Okay, genau.
ich muss auch dieses vom deutschen Firmenkleber mit den gemeinsamen Sitzung geplant, auf jeden Fall auch wieder behandeln.
Wir haben es ja nicht verstanden.
Wir versuchen aufmerksam zu sein. Das, was geändert wurde, war eigentlich witzig. Jetzt das aber hoffentlich auch eine Geige oder sowas drin. Ja. Wird nachher noch nicht auf.
Mit deinem Rechner hier. Egal, gut, sehr gut, alles klar. Okay, ja, Climate-related and other uncertainties. Da war es jetzt so, ich glaube, wenn ich es da hatten wir so ein bisschen das Thema. Wir hatten zum Redaktionsschluss der Unterlage, die Unterlagen noch nicht. Dann ist danach was gekommen und dann haben wir, glaube ich, nur das Deckblatt, hätte ich fast gesagt, also diese Einleitungspräsi für ASA verschickt, aber nicht die drei aussagekräftigeren Attachments. Das heißt, Kadi hat jetzt die Aufgabe, uns ein Stück weit sozusagen in das, was wir zumindest nicht über unseren Verteiler, glaube ich, bekommen haben. Oder habt ihr was bekommen noch dazu? Nee, ne? Also es gibt noch eine, es gibt, also in den ASAF-Unterlagen heißt das 7ABC und ich meine, die sind nicht verteilt worden.
Was auch daran liegen kann, dass es erstmal nur das eine Paper gab.
Genau, es gab nur das eine und dann kam das relativ vor knapp. Es
kam auch jetzt erst Anfang der Woche und die anderen beiden kamen dann auch im Laufe der Woche. Also von daher, das ist der Grund. Aber ich wollte zumindest mal ganz kurz vorgestellt haben, was in den Papieren drin ist. Ich habe diese Tischvorlage vorbereitet. Ich weiß nicht, willst du die aufrufen für alle zum Angucken? Oder ich habe sie jetzt ja nicht rumgekriegt.
Können wir machen.
Da soll man rumschicken, dann kann jeder selber gucken. Also mir ist egal.
Da können Sie hier auch dran stöpseln.
Ja, weil die, also die Unterlagen, die Sie jetzt nämlich leider nicht haben, sind insbesondere das Dokument 7c, was dann noch hinterhergeschickt werden muss, wo auch die konkreten Beispiele vorgeschlagen werden und dargestellt werden. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon mal so geguckt, in welche Richtung diese Beispiele gehen sollten. Die Rückmeldungen dazu an den ISB-Staff waren eigentlich, zumindest bei ASAF, das ist auch nochmal in der Tischvorlage ganz kurz angerissen, die waren eher so, bitte nicht in diese Richtung gehen. Und auch wir in dieser Runde oder Sie hatten auch beim letzten Mal gesagt, bitte keine Beispiele zur Wesentlichkeit. Das ist ein Thema, was der ISB ohnehin eigentlich nicht anreißen wollte. Und auch ansonsten würden die Beispiele, die vorgeschlagen oder angedacht waren, jetzt eher nicht zu so einer Klarstellung führen, sondern bestehende Praxis eigentlich nur nochmal darstellen. Also, dass man eher so das Gefühl hatte, die Beispiele sollten in die andere Richtung gehen. Es gibt jetzt diese 8 Beispiele, die ich dann kurz gleich darstellen werde. Und dann können Sie schauen, ob das Ihres Erachtens in die richtige Richtung geht. Ich denke, dass die Beispiele derzeit so gewählt sind, dass natürlich in diesen Sachverhalten genau man natürlich diese climate-related Themen mit berücksichtigen muss. Also das sind keine, es sind scheinbar offensichtliche Fallkonstellationen. Und mein persönlicher Eindruck war, dass das eher ganz klare Fälle sind, die jetzt weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich so helfen in Bezug auf climate-related and other uncertainties. Vielleicht, während Sven noch versucht, die Tischvorlage aufzurufen, kann ich schon mal berichten, was in dem anderen Papier noch dargestellt wird. Da wird nämlich zu diesem Projekt noch mal dargestellt, was man eigentlich zu diesem Projekt schon insgesamt gemacht hat. Und das soll ja ein sehr eng abgegrenztes Projekt sein, das ja in dieser Runde auch Zustimmung fand, dass man beispielsweise nicht an die Definitionen von Assets und Liabilities rangeht und so weiter. Man sieht aber dieses Projekt durchaus in einem größeren Kontext und will demnächst, oder der Staff möchte dem ISB vorschlagen, dass man zum Beispiel auch nochmal einen Exposure Draft veröffentlicht zu Disclosures of Estimates, also Disclosures zu Schätzungen, damit man dort nochmal so eine formalere Rückmeldung hat, als man die jetzt bekommen hat im Rahmen dieser ASAF und anderen Befragungen. Also das ist sozusagen noch ein Strang, der dann auch zusätzlich zu diesen Beispielen noch verfolgt wird. Man sieht das auch im Zusammenhang mit diesen Angaben oder mit diesen IFRS-IC-Befassungen, wo man dann aber festgestellt hat, es gibt beispielsweise in Richtung Impairment-Test keine Notwendigkeit, dass sich das IFRIC-IC oder auch der Board weiter damit befasst, ob diese 5-Jahres-Klausel, ob die angemessen ist oder nicht. Da war ja die Idee, ja, wenn alle nach 5 Jahren aufhören, dann ist ja dieser Long-Term Horizon, der wird dann gar nicht berücksichtigt. Aber da kam in der Diskussion schon raus, doch, sofern es eben relevant ist, beziehungsweise auch erforderlich ist, dann würde schon auch die Regelung so ausgelegt werden, wie sie ja auch beschrieben ist, nämlich, dass man auch einen Longer-Term berücksichtigen kann. Also da wird es nichts weitergeben. Dieser Teilabschnitt des Projektes ist completed. Dann bezüglich IAS 37, da haben wir ja gerade auch schon die Ausführungen gehört. Das sieht man eigentlich auch als abgeschlossen an, weil es eben diese Befassung aufgrund der Submission gab. Dann sieht man aber auch noch die Verbindung zu vielen anderen Standard-Setting-Arbeiten, IFRS 18 insbesondere, Disaggregation, Aggregation. Da gibt es jetzt sogar auch schon im vorauseilenden Gehorsam sozusagen ein Beispiel, was genau auf diesen IFRS 18 Bezug nimmt. Dann Post-Implementation Review of IFRS 9 Impairment. Da sieht man also auch immer jeweils die Schnittstellen. Man möchte auch noch einen Artikel veröffentlichen zu der Rolle der Financial Statements in Bezug auf diese Climate-Related Information. Der soll in Q2 24 rauskommen. Und man möchte auch noch mal deutlicher machen, wie man eigentlich an dieses Educational Material rankommt. Das erscheinen mir jetzt alles so ein bisschen ja, Nebenkriegsschauplätze zu sein, aber das so wird vom IASB-Staff dieses Projekt insgesamt gesehen. Genau. Für die Themen, um die sich jetzt diese Beispiele ranken, sind zum einen Materiality Judgments, Assumptions and Other Sources of Estimation, Uncertainty und Aggregation und Disaggregation. Man hat bei diesen Beispielen, um die zu entwickeln, auch mit dem ISSB sehr eng zusammengearbeitet, um die, jetzt sage ich es mal wieder, trotz der Diskussion gestern, um die Konnektivität sicherzustellen. Man hat praktisch auch versucht, bei Begrifflichkeiten ganz klar zu sein, dass man das gleiche Begriffsverständnis hat in den IFRS S1 und S2 und in den anderen IFRS. Man hat dann aber auch an anderer Stelle geguckt, dass es auch wichtig ist, klarzustellen, wo unterschiedliche Begriffe verwendet werden müssen. Beispielsweise Climate Related and Other Uncertainty versus in IFRS S1, S2 Climate Related Risk and Opportunities. Genau, und es ist aber auch wichtig, oder es wurde nochmal klargestellt, dass es ganz unabhängig davon ist, wenn jemand ein IFRS-Anwender ist, dass er diese Beispiele berücksichtigen muss oder sollte in den Financial Statements, unabhängig davon, ob so ein Nachhaltigkeitsbericht gemacht wird. Bei den Beispielen wurde dann auch der Weg gewählt, dass man ein Standalone-Example oder verschiedene Standalone-Examples wählt. Da war ja auch die Idee, die aber auch in diesem Gremium von Ihnen eher skeptisch gesehen wurde, dass man diese Walkthrough-Examples macht, wo man ein Beispiel hat und dann alle möglichen Standards und Auswirkungen an diesem einen Beispiel sich anschaut. Das hat man jetzt aber auch, um die ja innerhalb der Konzeption der IFRS zu bleiben, wo es ja standardweise diese Beispiele gibt, hat man jetzt auch sich wieder dazu entschlossen, das pro Standard zu machen. Gut, genau, das war eigentlich die Vorrede und dann, wenn es jetzt klappt, könnten wir die einzelnen Beispiele anwerfen. Also in den ASAF-Papieren, die jetzt ganz kurzfristig noch gekommen sind, ist das eben dieses C-Papier. Und das lohnt sich ganz bestimmt, sich damit nochmal genauer zu befassen, um sich anzugucken, welche 8 Beispiele man dort vorgeschlagen hat, weil ich das jetzt versucht habe, auf dieser Tischvorlage, was diese Negativerklärung betrifft, was die Beispiele zur Wesentlichkeit generell betreffen. Aber es wurde nichtsdestotrotz genau diese Themen aufgegriffen, die auch schon beim letzten Mal vorgeschlagen wurden. Das Beispiel 2, und jetzt versuche ich mal, ob ich schneller durch die 8 Beispiele komme, als Sven die Präsentation da hat. Beispiel 2 ist letztlich genau das Gegenbeispiel. Man hat also hier wieder ein Unternehmen, das ist aber diesmal ein Anbieter einer bestimmten Dienstleistung in einer Branche, die halt überhaupt gar nicht den klimabezogenen Risiken ausgesetzt ist. Es gibt auch keine Auswirkungen in der Bilanz, in der GUV. Muss dieses Unternehmen irgendwas noch sagen zu einer Wesentlichkeitsanalyse? Ergebnis? Nein. Die Erwartungen der Nutzer sind nicht da, es gibt auch nichts zu berichten. Also komme ich hier zu dem Ergebnis in dem Beispiel, dass sie auch nichts berichten muss.
Ja, Folie sind wir.
Wir sind gerade bei Folie 7. Genau, also das waren die Beispiele zur Wesentlichkeit.
Ich glaube, ja. Also Das ist ganz also grundsätzliches Thema. Das heißt ja Climate-Related Risks and Other Uncertainties. Ich hatte verstanden, man hat dieses Other Uncertainties mit reingenommen, weil man gesagt hat, es geht ja nicht nur um Klimathemen, sondern es geht um Geschäftsmodellunsicherheiten genauso. Ja? Und jetzt sind diese Beispiele hier natürlich klimabezogen. Ja? Da kann ich das ganz klar abgrenzen. Ja? Also bei dem Geschäftsmodell, ehrlicherweise, da wird es sehr viel schwieriger, weil ich glaube tatsächlich, dass es kein Unternehmen gibt, was Stand heute sagen kann, dass in den nächsten 5 oder 10 Jahren das Geschäftsmodell nicht beeinflusst ist. Also, und das macht meines Erachtens auch diese Beispiele so schwierig nochmal, ja, weil es ist schön, wenn man das jetzt hier, wenn ich sage, ich bin Dienstleistungsunternehmen, was kein Exposure, zu, also vermeintlich kein Exposure zu Klimathemen hat, aber das hilft nicht bei der Beurteilung aller anderen Uncertainties. Und da ist ja wieder der Punkt, das Thema Chancen-Risiken, ja, betrachte ich im Chancen-Risiken-Bericht. Ja, und da mache ich mir Gedanken eigentlich, welchen Impact die Veränderung auf mein Geschäftsmodell etc. hat und setze mich auch damit auseinander. Das aber in die Notes mit reinzubekommen, an so ein ES1-Requirement dran zu knüpfen und sagen, so, und jetzt beschreib da mal, was da passiert. Ja, das glaube ich, das ist völlig offen. Ja, und das wird auch durch so Beispiele nicht besser. Das ist das Einzige, wo ich halt das Risiko sehe, dann heißt, es gibt ja da so eins zu Klima. Ja, und also mach, weil es heißt ja auch Other Uncertainties und dann kann jeder seine Geschäftsmodelle da durchgehen. Und jeder hier, ja, kann sagen, wer weiß, was KI beispielsweise, nur um das mal zu nehmen, für das jeweilige Geschäftsmodell in den nächsten 5 Jahren bedeutet. Ja, und ich würde sagen, wenn es so ein Requirement gibt, muss das aber jedes Unternehmen machen und muss eigentlich auch was dazu schreiben. Das halte ich für, also, schwierig, ehrlich, ein bisschen. Ja. Also im Notes-Kontext, dass ich das in der Chancen-Risiken-Betrachtung mache, ist absolut klar, aber das in Notes reinzubekommen, weiß ich nicht, also finde ich schwierig.
Man hat auch ein bisschen den Eindruck, Sie haben ja selber das Projekt gerade aufgebaut nochmal, um wirklich auch die anderen Themen mit reinzubringen, weil man gesagt hat, es ist eigentlich nicht sinnvoll, es auf klimabezogene Aspekte zu begrenzen. Und das war ja auch die große, also ja eigentlich die wirkliche fast vollständige Meinung, die da zurückgekommen ist an das ISD. Also es gab ja wenige Leute, die gesagt haben, nee, wirklich darauf begrenzen. Und dann bei diesen Beispielen überrascht es eben schon, dass es wirklich nur wieder diese climate-related Beispiele jetzt sind. Genau. Dann würde ich mal weitergehen, die anderen auf der Folie 3, auf der nächsten Folie das Beispiel 3. Genau, also das ist hier auch so ein ganz klassischer Fall, wo man denken würde, ja, diese Angaben sind dann auch jetzt schon erforderlich. Also es geht um die Value-in-Use-Berechnung und gegebenenfalls erforderliche Angaben. Ich habe eben ein Unternehmen, was wieder hohe Treibhausgasemissionen hat. Und sie müssen eben diese Emission Allowances kaufen, haben also sehr hohe Kosten und denken auch, dass es in der Zukunft noch relevanter wird und nehmen jetzt also für ihren CGU-Test an, wo auch ein großer Goodwill drin ist, dass man eben hier große, hohe Kosten hat in der Zukunft für diese Emission Allowances. Und auch zum Beispiel, dass das auch ein sehr sensibler Posten, also eine sehr sensible Annahme ist. Das heißt, wenn diese Annahme geändert wird, würde auch sofort eben auch ein Wertminderungsbedarf daraus resultieren. Also es sind schon sehr drastische Annahmen für eine CGU, die hier getroffen werden. Und wenn das sich so darstellen würde, dann ist das sicherlich auch ganz klar, dass man hier nach IAS 36 entsprechend die Angaben macht. Zum einen, welche Annahmen habe ich getroffen? Zum anderen, wie wirken sich Änderungen dieser Annahmen aus? Also auch dieses Beispiel kommt in meinen Augen so ein bisschen beliebig daher, weil man für jedes IAS 36 Impairment-Test-Beispiel letztlich diese Annahme jetzt eingesetzt hat, hohe Emissions-Allowances kosten. So, und das, ob das jetzt wirklich in der Praxis dann so habe ich, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also das, aber wie gesagt, das, ja, das ist ein Beispiel, was hier noch mit aufgeführt wird, wieder eben auch mit dem Bezug zu den Climate-Related Risk.
Ich glaube, in der Praxis ist es halt also vermutlich so, dass man eher so auf Standardbewertungsparameter geht, wie einen Kapitalkostensatz oder so Wachstumsraten. Also dass man vermutlich jetzt nicht so ein Treiber in der Cashflow-Planung sich rausgreift, was ja hier eigentlich so das Thema ist. Aber richtig ist es schon, wenn ich, also halt, wenn das so ist, glaube ich, dann müsste ich es halt auch machen.
Es gibt ja vom ESMA diese eine Benchmarking-Analyse und da waren tatsächlich so ein paar Energy-Provider, ja, genau, bei denen die dann auch eine, genau, Sensitivitätsanalyse draufgelegt haben, aber sicherlich
das ist aber auch sehr viel greifbar. Also ich glaube, du hast da so ein bisschen so eine Normhierarchie, ja, wo du sagst, natürlich muss ich die Cashflows anpassen, wenn ich es kann, seriös. Ja, ja. Wenn man das irgendwie nicht greifbar bekomme, dann muss ich es irgendwo anders abbilden mit den Kapitalkosten, den Wachstumsraten. Das sind dann eher so grobere Parameter, die das gleiche direktionale Ziel haben. Aber in so einer Konstellation wird man heute das detailliert in den Cashflows sozusagen oder in den Startpunkten aus dem IMV.
Genau, und dann ist wahrscheinlich heute, würde man, ich weiß nicht, ob man so auf einen Parameter eingehen würde oder ob man jetzt sagt, das hat halt dann den Impact auf die Marge sozusagen wieder als, also dann ist es jetzt nicht genau der eine Treiber, sondern eher, dann nehme ich halt die Marge in Planungszeit. Aber es ist alles Technik im Endeffekt, also von daher.
Und eine Komplexität bei Carbon Tax oder dergleichen ist natürlich in den nächsten 5 Jahren wird es die allerwenigsten signifikant treffen. Ne? Und dann wie bei TCFD bis 2050 oder 100 oder so eine Annahme zum Carbon Price zu treffen, das wird dann schon hinreichend wie soll man sagen, ermessensbehaftet. Ja. Also es passt nicht zu der Konzeption im Parentest, die man halt heutzutage klassischerweise anwendet, ne? Aber gut, theoretisch richtig.
Und auf der anderen Seite würde man ja warten, wenn es Unsicherheiten für die Zukunft in dem Bereich gibt, dann würde man ja denken, dass, wenn ich die Kapitalkosten anhand der Peer Group ermittle und die vernünftig abgrenze, dass ich da ja das auch ausdrücken würde. Ich würde ja einen höheren Beta-Faktor meinetwegen erwarten. Also
ja, das ist interessant, weil der Beta-Faktor, aber ich glaube, das ist auch so ein Zeitphasenproblem, weil ich den ja 5 Jahre historisch ermittle. Ja, da bin ich mir im Moment nicht sicher, ob ich die ganze Schwankungen drin. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Problem. Da sind wir wahrscheinlich in 3, 4 Jahren viel weiter, weil dann der Markt alles mit drin hat. Aber
also der Beta-Faktor ist ja so ein bisschen, so wie wir den nutzen, ist das so ein bisschen so ein Steady State. Also wir haben irgendeinen stabilen Umweltzustand erreicht. Deswegen ist es nicht so schlimm, 5 Jahre zurückzugehen. Aber klar, jetzt haben wir natürlich eine Veränderung drin. Das heißt, man muss natürlich im Zweifel diese Annahme mal hinterfragen. Das ist ja so ein stabilisierendes Element. Aber ich glaube, in der Theorie muss ich es berücksichtigen, bloß bei je weiter der Projektionshorizont, desto weniger werde ich es in unmittelbaren Perioden darstellen, sondern ich werde es für Risikozug und Abschläge machen. Und das mache ich dann entweder im Wachstumsraten, Margen kann ich theoretisch auch anpassen, ja, und, oder eben halt unten im Zinssatz, ne, in Kapitalkosten.
Ich denke jetzt so grundsätzlich konzeptionell, wenn ich jetzt einen Kostenbestandteil habe, wo ich so eine Entwicklung annehme in den nächsten 5 Jahren, dass die wirklich so sensitiv auf den Wert sich dort ausschlägt und ich da wirklich Impairments auch erwarte, dann denke ich schon, dass ich da auch wirklich separat darüber informieren muss. Aber das Beispiel erscheint mir derzeit zumindest noch sehr praxisfern, so als dass es jetzt wirklich hilfreich sein kann, wie kommen jetzt wirklich solche Uncertainties in die Angaben rein?
Und das Einzige, was ich an dem Beispiel ganz schön finde, ist, aber das hat jetzt weniger mit dem eigentlichen Thema zu tun, dass nochmal daran erinnert wird, dass die Sensitivitätsanalyse sich halt auf mehr bezieht als den diskontierenden Zinssatz und Wachstumsabschlag. Denn das sind ja eigentlich gar keine Key Assumptions im Sinne von IAS 36. Da sind ja ganz andere Dinge mit gemeint. Und ich glaube, so aus unserer Praxis jetzt, oder können wir sagen, da passiert schon relativ wenig. Ne?
Das wird alles verdichtet in diesem.
Genau.
Genau.
Also das, ja, aber das ist ja gar nicht die, also tatsächlich das.
Da würde ich sagen, ja, das ist die Zielsetzung, was ein schöner Nebeneffekt. Ja.
Okay, dann können wir zu dem nächsten Beispiel gehen, wo es nochmal geht um Angabepflicht nach IAS 1. Es geht also wiederum darum, dass ich eine CGU habe. Da ist jetzt aber diesmal kein Goodwill drin, keine immateriellen Vermögenswerte mit unbegrenzter Laufzeit, sodass, wenn ich hier nicht zum Impairment komme, ich eigentlich auch keine weiteren Angaben machen muss, weil eben keine solche Vermögenswerte drin sind. Nichtsdestotrotz wird dann hier bei dem Beispiel gesagt, ja, wenn ich aber als Unternehmen hier diese klimabezogenen Risiken habe und auch davon ausgehe, dass innerhalb des nächsten Berichtsjahres dann auch Veränderungen eintreten können und meine Vermögenswerte gegebenenfalls wertgemindert sind, dann muss ich darüber schon berichten, auch wenn ich normalerweise nicht in der Berichtspflicht nach IAS 36 bin, sondern ich muss eben weiter gucken, gibt es andere Berichtspflichten nach IAS 125 in dem Fall. Aber auch hier gilt zumindest nach meiner Erfahrung, auch wie wir früher bei der DPR auf solche Fälle geguckt haben, dass wenn es solche Sachverhalte gibt, wie der hier beschrieben ist, dann wäre das etwas, wo man auch schon ohne ein explizites Beispiel gesagt hätte, dass dort auch IAS 125 greift. Also das ist so ein bisschen diesen Eindruck, den ich von diesen Beispielen habe, dass sie letztlich so klar strukturiert sind von den Sachverhalten, dass sie, weiß ich nicht, ob da wirklich ein zusätzlicher Informationswert drin ist für die klimabezogenen und anderen Unsicherheiten. Das ist mein Eindruck, aber
ich glaube, 125, wer heute nicht 125 anwendet, wird deswegen 125 anwenden. Die Praxis zeigt ein, dass da unterschiedliche Interpretationen gibt, wenn das greift, wenn man das anders mal sieht.
Also ich würde mal sagen, ich stelle es mir halt in der Praxis auch sehr schwer. Im Endeffekt komme ich über die Triggering Event Analyse und sage eigentlich, also ich habe keinen Trigger und muss jetzt die Einschätzung beschreiben, weswegen ich keinen Trigger habe. Ja, und also das bei einer gegebenen Unsicherheit. Also stelle ich mir herausfordernd vor. Ja, genau. Also zu sagen, warum ist es heute noch kein Trigger? Und eigentlich muss ich erst sagen, was muss passieren, dass es einer wird? Also, so, das ist
ein Schall. In diese Richtung geht auch das nächste Beispiel, nämlich genau, dass ich sage, in meiner Jurisdiktion wird es zukünftig eine neue Gesetzgebung geben. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Trigger derzeit noch nicht greift, weil ich annehme, dass die erst in 18 Monaten kommt, also nach Ablauf des nächsten Berichtsjahres. Und dann wird auch hier gesagt, dann aber bitte trotzdem eine Angabe gemäß 1.31, weil eben die Erwartung ist im Markt, da gibt es doch diese neue Gesetzgebungsüberlegung. Wie hast du das eingewertet? Was ist deine Annahme dafür? Warum wirkt sich das bei dir in dem Bericht noch nicht aus? Also das ist diese Negativangabe, die Sie ja beim letzten Mal auch schon besprochen hatten, die eher etwas schwierig gesehen wird. Gut, das nächste Beispiel, Credit Risk Disclosures. Dass die Finanzinstitution, Financial Institution, hat also Kredite ausgegeben und hat Portfolien identifiziert, die besonders der Klima bezogenen Risiken ausgesetzt sind und überlegt jetzt, welche Angaben zu machen sind. Und nachdem das so klar abgegrenzt und definiert wurde, dass diese Risiken eben hier vorliegen, beispielsweise bei Kunden aus dem Agrarsektor oder bei Immobilienkrediten, die ich gegeben habe an Menschen, die in Gebieten leben, die eben dem Flutrisiko ausgesetzt sind, dass dann eben auch entsprechende Angaben erforderlich sind zu den Auswirkungen auf die Kreditrisiken aus diesen Portfolien. Und das letzte oder vorletzte. Darf ich da kurz sagen?
Kann ich grundsätzlich verstehen. Allerdings, wie will man herausfiltern bei einem Immobilienwert, wie viel davon kommt aus Klimarisiko und wie viel kommt nicht aus Klimarisiko? Ich habe einen Immobilienwert, am besten vielleicht sogar noch aus einer Transaktion. Und von daher ist das, finde ich, ein theoretisch ganz nettes Beispiel, aber praktisch kaum durchführbar. Ja, es gibt Nachweise, dass grüne Immobilien einen besseren Wert haben als braune Immobilien. Hat die EU zum Beispiel Studien zugemacht auf Basis von Verwertungspreisen in Südeuropa, also von Rettungserwerben. Aber das wirklich dann hier anzugeben im Sinne von Significance of Effects, das halte ich für unrealistisch. Wenn man dann sagt, die Nachhaltigkeit von Immobilien hat einen Wert auf die Immobilie, na, das ist fast ein No-Brainer. Das ist
ja, und da bist du aber wieder bei dem Punkt, dass du nicht nur jetzt nachhaltig oder nicht, ja, du hast ja ganz andere Uncertainties auch noch. Ja. Ja, also die jetzt vielleicht erstmal gar nichts mit grün oder nicht grün zu tun haben.
Ja.
Ja? Mhm. Wenn du also Gewerbeimmobilie irgendwo in der Stadt, die kann grün sein, wie du willst, wenn alle ins Homeoffice gehen, dann ist die ja nichts wert. Ja, also dann kann ich aber jetzt bei der Disclosure, wie kriege ich diese ganzen, das sind ja Geschäftsrisiken, wie kriege ich die da irgendwie einsortiert?
Ja. Also das Grundproblem ist hier, ESG ist keine Risikoart, sondern ein Risikotreiber, sagen wir in der Bank immer. ESG bedingt das Kreditrisiko. Hier wird es aber so behandelt wie eine einzelne Risikoart. Und allein deswegen kann man es nicht ausfiltern und quantifizieren.
Aber was du beschreibst, das haben wir schon auch ein paar Mal, erinnert mich an ein paar frühere ASAP-Diskussionen, als zum Beispiel also über Provisions, auch bei anderen Projekten schon. Das war immer diese Frage, wenn da Disclosures gefragt wurde, Szenarioanalysen und so. Das war genau das Thema dieser Sekundärabweichung, dass du irgendwie 10 Parameter hast. Und je nachdem, welche Vorfahrtsregeln du den Parametern gibst, ist dann sozusagen ein Hebeleffekt vermeintlich Ursache von dem einen oder von dem anderen. Ne? Wenn ich zwei Sachen habe mit Faktor 2, kommt der Summe eine 4 raus. Ich kann aber sagen, der eine ist 3, der andere ist 1, je nachdem, wie ich die sozusagen kausal gedanklich miteinander verknüpfe. Aber das ist eben, also schon mathematisch ist es eigentlich gar nicht differenzierbar.
Das ist grundsätzlich bei Risikoarten. Nehmen wir Zinsrisiko, ja. Kreditrisiko als Beispiel. Hier ist es aber noch verstärkt, meines Erachtens, weil ESG gar keine Risikoart ist, sondern ein Risikotreiber. Ja. Deswegen habe ich mit, ja, von der Theorie her ganz nett, klingt auch erstmal interessant, aber in der Praxis dann ein Problem.
Das ist ja auch mal das, was wir in der Aufsicht diskutieren, die ja das auch mal gerne hätten, diesen ESG-Effekt abgegrenzt. Und es geht halt nicht.
Ja.
Bei vielen Dingen, es gibt bestimmte Situationen, kann man das, na, aber ich glaube, in der Finanzierung ist der Treiber über das Kreditrisiko.
Ja. Ja. Ja.
Alle Geschäftsrisiken, die das Kreditrisiko beeinflussen können.
Genau. Genau.
Vielen Dank. Ja, dann zum nächsten Beispiel. Das geht auch nochmal wieder in diese Richtung Negativangaben machen. Ich habe, bin also ein Chemieunternehmen und habe Verpflichtungen für Decommissioning und Site Restoration, die bewirken aber nichts in meinem Jahresabschluss, und zwar deshalb, weil ich sage, die zeitlichen Effekte sind aufgrund der Diskontierung so gering, dass ich das nicht berücksichtigen muss. Da aber scheinbar eben die Annahme ist, es gibt doch diese Verpflichtung, dass man dort diese Restoration und Decommissioning of the Site betreibt, dann ist eben hier wieder erforderlich, dass ich sage, was habe ich für einen Zeithorizont, was lege ich hier zugrunde und warum, welche Verpflichtung habe ich in der Zukunft, um dann eben zu zeigen, welche Auswirkungen es gegebenenfalls auch haben könnte, wenn diese Verpflichtung dann doch früher kommt. Also ich mache eine Einschätzung für die Bilanzierung, für die Bewertung und muss dann trotzdem nochmal in den Angaben darlegen, warum es sozusagen dann keine Auswirkungen hat. Also das führt schon zu sehr viel mehr Angaben. Also das bewirken diese Beispiele dann hier, glaube ich, schon, gerade diese Negativabgrenzung. Genau. Und das allerletzte Beispiel auf der nächsten Folie bezieht sich auf den IFRS 18 und bezieht oder stellt ein Beispiel dar, wo es sinnvoll sein kann, weil ich verschiedene Typen von Sachanlagevermögen habe. Die einen haben hohe Treibhausgasemissionen, die anderen geringere. Und dass man diese beiden Gruppen von Sachanlagen separat betrachtet im Sinne von IFRS 18, 41, der eben dann sagt, wenn die Merkmale von Gruppen von Sachanlagen so unterschiedlich sind und in diesem Fall ist es eben ein unterschiedliches Risiko in Bezug auf diese klimabezogenen Risiken, dann ist es auch sinnvoll oder erforderlich, dass man einen separaten, disaggregierten Ausweis vornimmt. Das sind die 8 Beispiele, die vorgestellt werden in dem IASB-Papier, die jetzt bei ASAF im April diskutiert werden soll, März. Und beim IASB auch demnächst diskutiert werden sollen, bei der nächsten Sitzung.
Bei dem letzten Beispiel, das ist so ein bisschen die ESG-Taxonomie, denke grün und braun, eins ist hoch, eins ist niedrig, aber das ist ja kein grün und braun, sondern da haben wir jetzt nicht Abstufungen. Wenn wir 10 Sachanlagen haben, die, vielleicht kann man sie sogar noch in eine Reihenfolge bringen nach der ESG-Konformität. Aber wie will ich das dann ausweisen? Wo ziehe ich die Grenze?
Und Industrieunternehmen hat dann immer, ja, weil du eine Factory hast, ja, die hat immer ein anderes Emissionslevel als ein Verwaltungsgebäude. Das heißt, also es hat es dann per se immer zu differenzieren nach vorne. Ja, da brauche ich überhaupt nicht anfangen zu diskutieren, weil das einfach so ist.
Blickend auf die 8 Beispiele, ich glaube nicht, dass die uns entscheidend weiterbringen. Vor allem den Nutzer nicht weiterbringen.
Aber das ist ja das Problem mit diesen ganzen Beispielen, weil am Ende des Tages ja die Strategie zu sein, die Beispiele, die packst man jetzt hier irgendwie in den Standard sozusagen hinten dran, tackern den noch dran. Ja. Beispiele machen Education Material. Ich weiß nicht, ob das die Änderung, die man da bezweckt. Und die Frage ist dann immer, erstmal muss man sich vielleicht die Frage stellen, müssen wir wirklich, also wie viel ist zu ändern, was fehlt? Ja. Und ich mit Beispielen wirst du nicht mehr Disziplin in dieses System einbringen. Das ist schön und nett, das, also ne, auch mal, um das plastisch darzustellen, vielleicht den einen oder anderen auch nochmal abzuholen. Aber ich glaube, diesen, wo man sagt, so, und die Welt hat danach gerufen und jetzt kommen wir mit 8 Beispielen, oder keine Ahnung, wie viel es mehr sein werden, und wir können jetzt sagen, so, jetzt läuft das, so läuft die Sache. Ja klar, wir haben so schöne Seiteneffekte, die haben gar nichts damit zu tun, wie das mit den Sensitivitäten, ja, und es ist ganz nett, nochmal das klar zu machen. Kann man auch nochmal einem unter die Nase halten, das ist gut für Regulatoren und Auditor, weil dann können wir immer sagen, guck mal, da steht aber da drin. Aber ich glaube, das wird nicht der große Wurf werden. Da muss man anders
jemanden. Das Kern geht nicht an.
Richtig. Also wenn, dann müsste man die zukünftigen Chancen und Risiken beschreiben lassen, so wie wir es in DS20 haben, in Bezug auf die Prognose. Das kann man machen in einem eher freien Text. Ich glaube, fast jedes Unternehmen hat unter den Chancen und Risiken einen Block ESG oder CO2 oder wie wir es auch immer nennen momentan nach DS20. Und dort ausgeführt, was für Chancen und Risiken ausgeführt. Oder Verweis vom einen ins andere oder so etwas. Das ist auch meines Erachtens wirklich ein Mehrwert, diese Beschreibung da, woraus man viel sieht.
Ja, was ich bei ein paar von diesen Beispielen sehe, es wird dann häufig sehr stark postuliert, ihr müsst eine Angabe machen nach IAS 138 oder 125 und ist nicht immer so, also es wird nicht immer so intensiv in Anspruch genommen, wie man das vielleicht könnte, vielleicht weil es auch nicht so griffig ist. Da müsste man sagen, da müsste man vielleicht diese Paragraph deutlich stärker hervorheben. Das haben sie aber in IFRS 18 nicht gemacht, wenn ich das richtig im Blick habe, weil Ich meine, dass die ESMA schreibt seit Jahr und Tag bestimmte 122, 125 rein in ihre Enforcement Priorities, aber es ist nicht so griffig, wie man sich das häufig erhofft. Deswegen kann man auch offen sagen, muss das machen. Wenn es einer macht, wird man den aber nicht aufhalten. Ja? Und es gibt Situationen, da kann man es vielleicht auch besser enforcen, ja? Weil die Situation so klar ist, aber in anderen Situationen. Also die 125 Angabe, die mit den Auswirkungen innerhalb eines Jahres, kann man mal so eine, kann man mal die künstliche Intelligenz drauf loslassen, wie oft die gemacht wird. So häufig. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich
nee. Das ist. Man hat ja auch das Gefühl, also da, wenn die ESMA die Anschlägestelle zieht, das ist dann eher so, ich weiß gar nicht, also ich hätte gern die Angabe, die steht aber nirgendwo, also generiere ich die Notwendigkeit darüber. Ja. Ich glaube, deswegen findet es halt auch wenig
Akzeptanz. Das sind ja so Catch-all, also so Catch-all-Angaben. So wenn der Standard nicht ausreichend ist, und natürlich, was ist nicht ausreichend, ja? Fair Presentation Framework. Ja, reicht das nicht für eine Fair Presentation aus, was der Standard als Angaben erfordert? Macht mich ja normalerweise aber auch nicht noch auf die Suche als Ersteller und sagt, eigentlich fehlt mir noch eine Angabe, die haben sie leider vergessen, aber ich mache sie noch gerne rein.
Bei der Disaggregation ist eigentlich wieder ein ähnliches, wie wir das vorher auch schon hatten. Also das ist jetzt eine Dimension, nach der es disaggregieren könnte. Und dann haben wir, würde ich auch sagen, da kann ich auch sagen, ja, was ist mit Residential und Commercial und eine Fabrik? Und das ist auch eine Kategorisierung. Der nächste sagt, dann gehe ich nochmal nach Standorten. Das ist auch ein Risikoprofil. Und das ist dann damit wieder das gleiche Thema. Da habe ich mehrere Dimensionen und ich könnte das nach all diesen Dimensionen dann strukturieren. Dann habe ich so einen siebendimensionalen Risikotensor, der dann sozusagen hier irgendwie zu füllen. Also das ist so ein bisschen. Und da muss man gucken, wie viel, jetzt wenn man jetzt, das ist genau der Punkt, jetzt sind das alles Climate-Beispiele, wie viel Gewicht gebe ich diesem Aspekt? Der hat ja jetzt offensichtlich schon eine gewisse Prominenz im Vergleich zu anderen Risikofaktoren und das muss man mal ein bisschen schauen.
Ist noch ein guter Punkt. Hier ist, in den Beispielen geht es immer um Klima, was dann eigentlich mit Biodiversität? Muss ich dann Recycling, muss ich.
Ja, also jetzt, muss ich innerhalb der ISG kann es natürlich noch deutlich weiter.
Es schwankte da bei dem Beispiel zum EFAS 9 ging es plötzlich um Klimawandelanpassung. Da war ja, glaube ich, ging es ja um Damm oder Hochwassermaßnahme.
Auch für own Workforce haben, shrinking Population, ja, und oder Fachkräftemangel. Das sind ja alles, also weil es alle das sind ja alles Risikodimensionen. Ich glaube, das ist hier jetzt sehr stark auf Klima fokussiert, aber. Deswegen ist das Projekt aufgebohrt worden, weil man auch andere Langzeitrisiken drin haben möchte. Ja. Ich glaube, jetzt packt man auch wieder, hier wird immer von Risiken gesprochen. Ja, ich glaube, nur das Risiko per se ist eigentlich keine Sache, die in den Kernabschluss gehört, die gehört dann tatsächlich mehr in den Lagen.
Und genau, dann bin ich wieder bei Risikochancen. Vielleicht in Bezug auf ein Jahr, vielleicht auch verlängern, auf einen längeren Zeitraum. Kann man.
Als Alimentierung für die Buchwerte. Also wenn ich sage, das in Kontext bringt, aber da kommt man auf ganz viele Risiken.
Aber im EFRIS 7 diese einzige Stelle sozusagen, wo man Querreferenzen auf den Lagebericht machen kann bei Risikomanagement, also von Finanzsystem oder dergleichen. Vielleicht könnte man sowas hier anregen, um die Redundanzen zu reduzieren, ne? Dass man auch bei solchen Risiken vielleicht nach vorne verweisen darf. Aber damit kommen wir auch schnell in Teufelsküche, wie wir gestern.
Das Problem, dass der Risikobericht natürlich oder der Lagebericht ein recht deutsches Instrument ist.
Absolut. Aber das habe ich auch schon ein Stück weit erwartet, jetzt gerade von so einem Projekt, wann da mal einer auf uns zukommt und sagt: So, ihr habt doch da so einen Block für Risikobericht, also im Lagebericht muss man den nicht ausbohren. So, nachdem du kommst, da dann irgendwelche Requests zu sagen. Wobei ich ja auch sagen würde, hätten wir die gleiche Diskussion wie hier, warum sollten wir jetzt ein Risiko irgendwie prominent nach vorne stellen? Aber das ist, der Gedanke kam ja auch schon, warum das kriegen wir da nicht nochmal einen Eintrag in Lageberichte, Begehrlichkeiten anmeldet.
Und über die ESRS zu ohnehin die.
Ja, ich meine, jetzt.
Also hier in unserer europäischen Phase, glaube ich, die Information würde irgendwo auftauchen. Das ist natürlich Länder, die haben gar keinen Lagepflicht. Das ist ja auch häufig die Begründung vom ISB. Wir müssen was tun, weil in vielen Ländern gibt es dieses Lagepflichtsäquivalentes. Wobei wir ehrlich sein müssen, ich glaube, Länder oder die Jurisdiktionen, die davon stark betroffen sein werden, sind typischerweise auch Länder, so G8 bis G20, aber eher so G8-Staaten, das sind dann auch die typischerweise einen Lagebericht haben. In irgendeiner Form, ob das jetzt hier die MDNA ist oder das, was wir hier da haben. Also,
ein Thema ist noch, glaube ich, was wir bei gestern auch schon oft diskutiert haben, ist so welchen Informationsanspruch hat jemand an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und an die Finanzberichterstattung. Ja? Und dass man halt mit diesem Wesentlichkeitsverständnis, ich muss mich eigentlich quasi in die Perspektive des Nutzers reinversetzen, ja, irgendwie so einen Schritt hin in diese Nachhaltigkeitsdenke macht, ja, und sagt, ja, es könnte ja die ganze Stakeholder-Community, die könnte ja an allem interessiert sein, während wir ja bisher immer in der Finanzberichterstattung sagen, okay, du hast halt einen potenziellen Anleger, der soll über den Anhang informiert werden, ja. Aber ist es jetzt sicher, dass es nicht nur um den potenziellen Anleger oder also halt, sage ich mal, jemanden, der an, an der Finanzberichterstattung interessiert ist, geht, sondern auch an irgendeine NGO, die sagt, ich lese mir mal den Anhang durch und da habe ich ein bestimmtes Wesentlichkeitsverständnis.
Aber das ist wirklich klargestellt, dass es der Primary User ist, so wie in der Finanzberichterstattung. So, da steht auch in den Beispielen. Okay.
Das ist auch mein Eindruck. Also ich meine, erstens, also jetzt, wenn wir sagen, in unserer europäischen Bubble, das stimmt, aber ich meine, hier ist ganz klar die Primary Financial Statements betroffen, Nummer eins. Und damit wäre das auch für IFRS-Anwender letztendlich hochrelevant. Aber was ich auch interessant finde, dass man jetzt diese ESG-Risikotreiber, wie du sie nennst, Gero, dass die so eine prominente Stellung haben. Also, dass man praktisch sagt, ESG per se ist ein extrem wichtiger Risikotreiber. Und andere Sachen dann, jetzt auch gerade bei dieser Disaggregation, außen vor lässt. Weil, wie gesagt, ich finde auch, bei einer Immobilie ist Standort eigentlich ein starker Risikotreiber. Zinsen sind ein Risikotreiber bei Immobilien. Also, mich wundert es, warum man jetzt hier so ein extremen Fokus per se schon von vornherein auf einen speziellen Risikotreiber hat. Weil ich denke, Geschäftsmodelle haben unterschiedliche Risikotreiber und eigentlich sollte man geschäftsmodellspezifisch schauen, was sind denn die relevanten Risikotreiber. Aber hier wird ja jetzt schon suggeriert, jeder sollte sich auf jeden Fall mal ESG als Risikotreiber anschauen.
Grundsätzlich sollte jeder seine Risiken sich anschauen. Das ist, glaube ich, ja. Ja, wenn das für mich relevant ist, ich glaube, dann brauche ich das, sollte ich es einem Unternehmen nicht erklären müssen in seinem Risikomanagement, dass es die richtigen Risiken identifiziert hat, Risikoarten und Risikotreiber. Also ich glaube, dass da die Beispiele nichts dazu beitragen. Aber ja. Und dann sage ich, dann habe ich hier plötzlich Trend zum Homeoffice und dann ist das, wie gesagt, das schönste grüne Gebäude trotzdem nur noch ein Drittel wert, ja.
Wir haben es 15:28
Uhr. Ja.
Ja, sonst kriege ich Ärger im Büro. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt einfach Zeitgründen machen, was natürlich sehr schade ist. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die, wie immer, sehr spannende Diskussion heute und auch gestern. Und